Das Herz aller Dinge von Bo Geertz. Kapitel 1 Gott und der Kaiser. Teil 2 Ein freudiger Besuch. Es ging auf den Sonnenuntergang zu. Die niedrigen Schneewolken waren von einem Sonnenlicht erfüllt, das nicht durchzubrechen vermochte, sondern wie eine gelbe Dämmerung im Raum schwebte und der Landschaft eine ganz neue Beleuchtung gab. Die kahlen Laubgehölze bekamen einen weichen Ton, der dem grauen Winterpelzwerk des Eichhörnchens glich, und die alten Häuser im Dorf sahen belebt und warm aus, wie sie sich da in grauen Scharen zusammendrängten, wie die Weideschafe im ersten Schneewetter. Martin Rangvaldsson wich vom Waldweg ab und hielt unten auf die bebaute Gegend zu. Er ritt ein gutes Stück vor dem Knecht. Teils war sein Pferd leichter bepackt, teils waren es heimatliche Wege, auf denen die Fahrt ging, und er wurde von derselben geheimnisvollen Macht vorwärts getrieben, die alle Zeit die letzte Meile für seine müden Jungensfüße so kurz gemacht hatte, wenn er von der Schule in Linköping heimkehrte. Unzählige Male hatte er denselben Anblick wie heute gehabt. Da öffneten sich die Fluren wie ein flacher Kessel im Hochwald. Auf allen Seiten lag die dunkle Matte des Waldes in mächtigen Buckeln und Anhöhen. Drunten in der Mitte schimmerte der See, in zwei große Buchten aufgespalten, die jetzt von schwarzem Eis bedeckt waren, überkreuzt von weißen Winterwegen. Dann kamen die Strandwiesen mit braungrauem Gebüsch von Weiden und Laubbäumen und dazwischen die langen, weißen Bänder der Äcker. Martin pfiff fröhlich und gab dem müden Pferd noch einmal seine stumpfen Eisensporen. Er war wirklich aufgeräumt, wie ein Schuljunge in den Ferien. Manches Jahr hatte er seinen Fuß nicht nach Frojerum gesetzt, aber heute Nacht würde er wieder in Askanes schlafen. Askanes. Ja, das war jetzt Krongut. Es war doch bitter, dass seine alte Mutter in elfter Stunde sich von den herumstreichenden grauen Brüdern hatte übertölpeln lassen. Nicht, dass er ihr etwas vorwarf. Im Gegenteil, er verehrte sie. Eine wahre heilige Gottes war sie gewesen. Aber hätte sie nur 2 oder 3 Jahre gewartet, würde sie mit dem Schenkungsbrief zurückgehalten haben. Und wer weiß, ob sie nicht für die neue Lehre gewonnen worden wäre, auch sie, und sich um Fegefeuer, zimperliche Nonnen und all den papistischen Kram nicht gekümmert und stattdessen den Hof zu redlicher Bestellung durch ihren eigenen Martin vererbt hätte. Nun, er würde ihn vielleicht dennoch nicht bestellt haben. Er war doch königlicher Schreiber. Martinus Ragvaldi, knapp 28 Jahre alt, und doch mit vielen kitzlichen Aufträgen betraut. Das elende Latein, das er unter Schlägen auf die Hände und Weinen von den Mönchen in Linköping gelernt hatte, war doch zu etwas Nütze geworden. Größere Freude hatte er allerdings am Deutschen gehabt, das er an den Abenden von dem alten Kirschner aus Rostock lernte, bei dem sie wohnten. Hätte er nur Italienisch oder Polnisch obendrein gekonnt, hätte er hoch im Rang steigen können, denn der König hatte Mangel an schreibkundigen Leuten. Der König. Martin, der Schreiber, schlug seine verfrorenen Hände zusammen und lachte ein rotwangiges Lachen mit strahlenden jungen Augen und vergnügten Fältchen an der Nasenwurzel. Er war faktisch froh, wieder einmal 40 Meilen von seiner Gnaden entfernt zu sein. Einem strengen und launischen Herrn diente er wahrlich. Auf 5 Meilen im Umkreis ging man niemals sicher vor einem Donnerschlag. Und doch diente er ihm von ganzem Herzen. Er liebte und bewunderte diesen grimmigen Hausherrn, der zur einen Stunde dröhnte und polterte, düster im Antlitz wie eine Sturmnacht auf den Storsommen, und der zur anderen Stunde lachen und scherzen konnte wie ein strahlendes Sonnenwetter im Mai. Martin, der Schreiber, wurde wieder ernst. Die Erinnerungen stiegen auf aus der Vergangenheit. Seine erste Schulerinnerung saß wie eine Brandmarke in der Seele. 8-jährig hatte er seinen Bruder Anders zur Lateinschule hinabbegleitet. Es war zu Neujahr. In matschigem, windigem Tauwetter mit grauschmutzigen Wolken über der Ebene waren sie in die Stadt gekommen. Schon weit draußen, vor dem Zoll, hörten sie, dass König Christian selber auf der Heimreise nach Dänemark beim Bischof zu Gaste war. Drinnen in der Stadt war es voll von Knechten, die vor den Wirtschaften fluchten und lärmten, sonst war alles unheilverkündend still. Er hatte sich in dem Gewimmel völlig verloren gefühlt, der Schlitten hatte sich knirschend einen Weg in der Gasse gebahnt und plötzlich hatte er sich in der Volksmasse auf einem großen offenen Platz festgefahren. Er hatte nach oben gesehen und war ein großes Rad gewahr geworden mit einem Stiefel daran, der sich gegen den grauen Himmel abzeichnete. Neugierig hatte er dorthin geschaut und zu seinem Schrecken entdeckt, dass ein abgerissenes Bein mit einer blutigen Hose aus dem Stiefel herausragte. Daneben saß eine durchgenagelte Hand und ganz oben auf dem Rad ein abgeschlagener Kopf, das Weiße der Augen verdreht und die Zunge ausgestreckt. Er hatte sich unter dem Schlittenfell verborgen und zitternd den Fuhrknecht fragen gehört, was los sei. Eine grobe Stimme hatte verstehen lassen, dass das einige Aufrührer waren, die die Belagerung des Bischofs in Munkeboda geleitet hatten und nun von seiner Gnaden gestraft wurden. Aber abends in der Herberge hatte Nils, der Knecht, ihm flüsternd anvertraut, dass es zwei Bauern aus der Gegend von Risinge waren, redliche schwedische Männer, die es mit den Stures gehalten hatten und jetzt der Rache Christians anheimgefallen waren. Niemals würde er diese nebligen Januartage vergessen, wo es wie eine tote Hand über der Stadt lag und alle sich vor Angebern und Bluturteilen zu fürchten schien. Niemals würde er auch den regnerischen Sommertag vergessen, an dem Arvid, der Westgote, mit seinem Bauernherr zur Stadt kam. Er war von der Schule fortgelaufen, um am Weg nach Freda zu stehen und zu warten. Er war im Schmutz des Weges, bespritzt von den Pferdehufen, gelaufen und hatte geschrien und gejubelt und Vivat gerufen, wie die anderen. Nie zuvor war er so nass gewesen. Nie hatte er so viele Schläge bekommen und nie war er so glücklich gewesen wie an diesem Abend. So waren die Jahre dahingegangen, mit Latein und Schlägen auf die Hände und dazwischen liebliche Abende auf den Wiesen, am Fluss oder heimliche Ausflüge zu der verbotenen Lehrlingsherberge mit lustigen Liedern und Kirschschnaps. So allmählich war ein trotziger Entschluss in ihm gereift. Priester werde ich niemals. Er hatte die neuen Lehren von Gesellen aus Söderköping aufgeschnappt. Er hatte gehört, dass der Papst der Antichrist und Rom die große Hure sei, dass Gott niemals irgendwelche Klöster gestiftet oder irgendwelchen Mönchen zu betteln befohlen habe. Eines Tages hatte er eins von den verbotenen deutschen Büchern in die Hand bekommen. Aber als er Meister Gottschalk, den Kirschner, bei dem sie wohnten, nach einigen Vokabeln fragte, war er entdeckt worden. In dem kindlichen Glauben, dass er nun auf dem Scheiterhaufen verbrannt werden würde, war er in der gleichen Nacht von der Schule geflohen und hatte sich nach Stockholm aufgemacht. Dort begann eine völlig neue Zeit. Wie verhext saß er unter der Kanzel in der Stockkirche und hörte die neue Verkündigung. Durch Meister Olaus Hilfe kam er in eine Schreiberlehre. 3 Jahre später kopierte er bereits Akten für des Königs Kanzlei. Das war jetzt gerade 10 Jahre her und er hatte viel gelernt in den Jahren. Vor allem hatte er eine unbedingte Bewunderung für König Gustav gewonnen. Ein Gideon des Herrn war er, ein von Gott erkorener Wundermann, gesandt zur Rettung und Wiederaufrichtung des Vaterlandes. Für wen anders wäre es möglich gewesen, mit 2 leeren Händen und einem leer gegessenen Brotbeutel droben im Schnee in den norwegischen Grenzgebieten zu beginnen und 3 Jahre später König von Schweden zu sein? Ein Erkorener des Herrn musste es sein, der das daniederliegende Reich einzig durch die Macht seines Wortes und seines Schwertes wieder aufzurichten vermocht hatte. Martin, der Schreiber, kannte dieses Wort. Er hatte die ganze Kanzlei vor Lachen explodieren gesehen, wenn die prächtigen Schreiben seiner Gnaden diktiert wurden. Er hatte die Herren sich in Angst unter seinen Donnerwettern ducken sehen Und zu Distingen hatte er miterlebt, wie die geizigen und widerspenstigen Upplandsbauern von dieser Beredsamkeit besiegt wurden und den gierigen Griff um den Geldbeutel lockerten, bereit, ihre letzten Groschen wie auch ihre Kirchenglocken zu opfern. Freilich konnte der König hart sein. Freilich leitete er das ganze Reich wie einen einzigen großen königlichen Gutshof. Freilich liebte er das Geld. Aber hinter der barschen Fürsorge für die Schatzkammern war überall die alles andere beherrschende Leidenschaft für das Reich zu spüren, für das wieder aufgerichtete Reich, für seine künftige Macht und Ehre. Martin, der Schreiber, hielt plötzlich das Pferd an. Hatte er recht gehört? Ja, wirklich, es waren Kirchenglocken unten über den Fluren zu hören. Das musste ein Feiertag sein, zu dem es läutete. Ja, wahrhaftig, es war ja Epiphaniasabend. Er verweilte und lauschte, nicht ohne Ergriffenheit. So entfernt wie hier hatte man die Glocken zur Winterdämmerung zu Askanes gehört, wo Mutter Bothild stets die Arbeit beendete und das Ave Maris Stella sang. Er konnte noch den schönen Widerhall des Glockenklanges über den verschneiten Hof hören und den Gesang von drinnen aus dem Wohnhause. Auch heute Abend war es der Klang von zwei Glocken. Also waren beide Glocken noch da. Die Bauern mussten sich von der Glockensteuer freigekauft haben. Das freute ihn, trotz allem, was er von dem Berechtigten und Notwendigen bei dem großen Glockenopfer gesagt hatte. War er auch seines Königs begeisterter Diener, gepackt von dem neuen Reichsgedanken, so saß trotzdem noch immer der alte Friherumsjunge unter dem Lederhemd. Es war nun so dunkel geworden, dass es schwer gewesen wäre, den Weg zu finden, wenn er nicht jedes Ackerstück und jede Hütte so gut gekannt hätte. Je mehr er sich dem Kirchdorf näherte, desto heftiger pochte das Herz. Es waren doch fast 10 Jahre, seitdem er hier zuletzt gewesen war. Zuerst gedachte er jetzt, nach Askanes zu reiten und das Nachtquartier zu bestellen. Dann wollte er sich umhören, ob vielleicht sein Bruder Anders, Herr Andreas hieß er nun wohl, heraufkommen und die Messe zum Fest feiern würde. Und dann wollte er vielleicht John zu Flottlicke oder einen von den anderen Alten aufsuchen, die im Elternhaus als beste Freunde seines Vaters ein- und ausgegangen waren. Jetzt öffneten sich die Fluren des Kirchspiels. Es war fast dunkel, aber er sah doch das Dorf Artebol deutlich zur Linken unten am See. Geradeaus stieg das Gelände an, und wo die weißen Schneekonturen der Zäune sich gegen das Dunkel abzeichneten, schimmerten deutlich die breiten, hellen Bänder der Dächer des Kirchdorfes. Hinter ihnen erhob sich ein spitzer, schwarzer Winkel, scharf umrissen und mit weißen Kanten gegen den Nachthimmel. Das war der Giebel der Kirche. Martin, der Schreiber, trocknete sich den Schnee aus dem Gesicht. Er erspähte ein einsames Licht dort droben. Als er etwas näher kam, sodass die Kirche sich deutlich von der Anhäufung von Scheunen und Kirchstellen längs der Kirchhofsmauern abhob, sah er, dass wirklich in der Kirche drinnen Licht war. Also wurde dort heute Abend Gottesdienst gehalten. Er tat unfreiwillig einen harten Ruck mit den Zügeln, sodass das Pferd seinen hängenden Kopf hob und einige lebhaftere Schritte machte, um sogleich wieder in seinen müden Trott zu fallen. Der Reiter merkte es nicht. Er hielt die Augen unabgewandt auf die kleinen, matt erleuchteten Scheiben dort oben gerichtet. Drinnen stand vielleicht in diesem Augenblick sein Bruder Anders. In diesem Fall würden sie sich schon heute Abend treffen. Zum ersten Mal nach vielen langen Jahren. Er glitt aus dem Sattel und schritt mit steifen Beinen den steilen Hügel hinauf. Die ganze Zeit sah er empor zur Kuppe, wo das Licht dann und wann verschwand. Er hatte einen tiefen Respekt vor seinem Bruder Anders. Wunderbarerweise, wo er selber immer der Stärkere von beiden gewesen war. Aber Anders hatte mitten in seinem weltfremden und fügsamen Wesen etwas von Würde und Herrschergabe. Und eine Zähigkeit, die sich wie ein glühender Nagel durch alle Hindernisse hindurchbohrte. Seit dem Tag, an dem er von der Schule geflohen war, hatten sie nur einige kurze Briefe gewechselt, die Martins Anteil an den Abgaben aus Askanes betrafen. Anders war peinlich gerecht und sehr freundlich im Tone gewesen, aber ein wirklich gutes Verhältnis war doch nicht zwischen ihnen entstanden. Der Schreiber war warm und kurzatmig, als er endlich die Kuppe des Kirchhügels erreicht hatte. Das Pferd band er im Windschatten an der Kirchhofsmauer an, schüttelte den Schnee aus dem Pelz und blickte noch einmal verwundert auf die Kirche, die sich jetzt groß und schwarz zwischen den entlaubten Bäumen erhob. Dann ging er den ausgetretenen Pfad zwischen den Grenzsteinen der Familiengräber entlang und erreichte die eisengeschmiedete Kirchtür. Einen Augenblick holte er Atem und öffnete sie dann. Ein warmer Dunst von Weihrauch, geschmolzenem Wachs und feuchten Schafpelzen schlug ihm entgegen. Er blieb unbeweglich hinten bei der Türe stehen. Einige graue Gestalten knieten ganz in der Nähe auf dem Fußboden, andere drängten sich weiter vorn im Halbdunkel. Ganz vorn lag der kleine Chor im klaren Goldlicht aller Lichtflammen auf dem Altar und in den Kerzenhaltern. Gegen den Altargewand stand eine lange, magere Gestalt, breitschultrig, aber etwas gebeugt. Das musste sein Bruder sein. Er trug das alte Chorgewand. Martin fiel es schwer, seine Rührung zurückzuhalten. Der Gesang und das blaue Samtonat riefen Kindheitserinnerungen wach. So hatte der Priester bei der Ostermesse dort gestanden, wenn sie in der allerersten Dämmerung zum Kirchdorf hinaufgekommen waren, durch Fluren, in denen die Saalweiden dufteten und die kalten Rinnsale des Frühlings murmelten. Genauso hatten die Lichter im Silbergeschmeide des Ornats gefunkelt, genauso hatte der Psalmgesang unter dem hohen Holzdach geklungen. Eintönig, beruhigend und langsam weit, weit jenseits der Unruhe und des Strebens dieser Welt verklingend. Jetzt wandte sich die Gestalt dort hinten am Altar um. Ein langes, mageres Gesicht mit hoher und bleicher Stirn kehrte sich zur Gemeinde. Die dunklen Augen blickten abwesend und in die Ferne schauend in das Dunkel hinein. Martin ahnte, dass sie von den Altarlichtern geblendet waren und jetzt nur leeres Dunkel vor sich sahen. Anders war noch etwas bleicher und dünner als früher. Sonst war er der Alte. Jetzt erhob er die Hände und die ganze Gemeinde sank auf die Knie, um den Segen zu empfangen. Der Schreiber setzte das rechte Knie auf den Boden, bekreuzigte sich und beugte andächtig das Haupt. Als er es wieder erhob, war der Priester bereits in der Sakristei verschwunden. Draußen auf dem Kirchhügel stand der Knecht und hielt die zwei Pferde am Zügel. Er war zwischen sie gekrochen, um sich gegen den Wind zu schützen, der weiter aufgefrischt hatte. Einige der Kirchenbesucher betrachteten neugierig den Fremdling. Mit etwas zurückhaltendem Staunen standen sie an der Kirchhofspforte. Im gleichen Augenblick kam Herr Andreas daher. Die Männer an der Mauer gingen ihm entgegen. Der Priester blieb stehen und schaute misstrauisch auf die beiden Pferde. Martin trat einen Schritt vor auf die Fläche vor der Pforte. »Anders«, sagte er leise. »Erkennst du mich wieder?«
»Martinus, Bruder, das war lange her. Willkommen in Freierum.«
Er streckte die Hand aus.
»Hab Dank, Bruder.«
Die Männer an der Mauer waren herangekommen. Voll froher Überraschung grüßten sie. Es waren die Kirchenältesten und der Klöckner, der alte Petrus zu Bottilsdorp.
»Nein, seh einer! Martin zu Askanes. Königlicher Schreiber, will ich sagen«,
berichtigte sich der Klöckner betreten. Der Schreiber lachte.
»Sag gerne Martin, wie früher, Väterchen, und zieh mich an den Haaren, wie früher. Dann darf ich dafür eure Äpfel mausen, wie früher.«
Sie lachten beide. Der Pfarrherr nahm das Wort.
»Jetzt kommst du mit mir nach Hause, in das Pfarrhaus, Martinus.
Und ihr leistet uns Gesellschaft. Er machte eine Handbewegung zu den anderen hinüber. Viel habe ich nicht daheim, aber das Wenige, das da ist, tische ich heute Abend auf. Es ist Epiphanias Abend. Martin, der Schreiber, hob die Tasche vom Sattelknopf und streifte den Riemen über die Achsel. Rasch gab er seine Befehle. Der Knecht sollte mit den Pferden direkt nach Askanes gehen. Die Witwe zu Svinnetorp würde den Weg zeigen. Er begrüßte lärmend und ausgelassen noch ein paar Dorfleute, die herzukamen. Dann lenkten sie ihre Schritte über die Wiesen hinab. Zwei einsame Sterne leuchteten durch ein Wolkenloch. Irgendwo im Westen ahnte man den Mond hinter den Baumwipfeln des Waldes und den jagenden Wolken. Sonst war alles dunkel, nur der dünne Schnee wies den Weg. Der Schreiber schlenkerte unterwegs mit der Tasche und schwatzte laut weiter.
»Erinnerst du dich, Anders, an die Epiphaniasnacht, als der Schneesturm die ganze Stallwand begrub? Das waren Winter zu jener Zeit. Dies Jahr reicht es kaum zum Schlittenfahren, auch nur auf den Wegen. Damals fuhr Vater mit der Brennholzfuhre über den Hofzaun. Erinnerst du dich an die Schlittenbahn, die wir auf dem Dach des Vorratshauses hatten? Das gab einen Hopser hinab in die Schneewehe unten. Man flog im Bogen wie die Kaste eines Kuhschwanzes und plumpste in den Schnee wie in ein Daunenpolster.«
Er wandte sich an die Kirchenältesten.
»Morgen werde ich euch in Artebol und Flottlicke besuchen. Nein, nicht morgen, da ist ja hoher Feiertag, aber am Montag. Denn jetzt will ich noch einmal in meinem Leben Mist fahren.« »Ja, ja, ihr dürft gerne lachen, Väterchen. Aber wer sich Jahr für Jahr mit der Gänsefeder abarbeitet, sehnt sich allmählich nach einer redlichen Mistgabel. In Stockholms Straßen hängt man mit der Nase im Rinnstein. Da riecht es nur nach verrottetem Kohl und ungegerbten Fellen. Da sehnt man sich allmählich nach der herrlichen Luft um einen Dunghaufen.«
Er hatte die Kirchenältesten unter die Arme gefasst. Sie gingen den schmalen Pfarrecker längs der Klöcknerwiese hinunter zum Pfarrhof.
»Die ganze Zeit«, scherzte Martin Ragnvaldsson mit den Alten.